Ja, ihr Lieben, Ostern ist ja eigentlich das schönste Fest, ja. Weihnachten feiern wir ja auch großartig. Aber Ostern ist etwas Besonderes. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einem Pfahl aufrichtete, damit jeder, der sie sah, am Leben blieb. Und genauso musste auch der Menschensohn an einen Pfahl gehängt werden. Jeder, der dann voll Vertrauen auf ihn sieht, wird das ewige Leben haben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, ein wunderbares Wort aus Johannes 3. Kennen wir alle, glaube ich. Ja, aber immer schön, das mal wieder zu hören, sich ins Bewusstsein bringen zu lassen, was es bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist. Johannes konnte voraussetzen, dass die Menschen, die er mit seinem Evangelium erreichen wollte, die Geschichte von der bronzenen Schlange aus 4. Mose 21, dass sie die kannten. Auch wir können voraussetzen, dass jeder, der diese Predigt jetzt vernimmt, auch davon gehört oder gelesen hat. Jesus wurde gekreuzigt, damit unsere Schuld vergeben werden kann. Nun sagt Johannes uns, dass Gott damit seine umfassende Liebe zu uns Menschen offenbart hat. Gott mutet jedem, der diese Botschaft hört, zu, dass er das als Wahrheit für sein Leben erkennt. Und wer das ausschlägt, geht unweigerlich verloren. Da gibt es die Trennung. Die Leute, die das annehmen, die es auf sich beziehen können, die es in sich hineinnehmen können geradezu. Und die sich davon abschirmen, die das nicht wollen. Und ihr Lieben, wir wissen, dass es solche Leute gibt, die fast aggressiv werden, ja. Und das ist ganz schlimm. Wer das ausschlägt, geht unweigerlich verloren, weil es keine andere Sündung für unsere Schuld und Sünde gibt, die wir übrigens alle auf uns geladen haben. Aber preis dem Herrn, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, er hat alle Schuld getilgt, bin ich frei von jeder Sünde. Und wir wissen ja, dass wir alle verführt werden, immer jeden Tag irgendwas daher zu reden oder auch uns selber ins Mittelpunkt zu setzen und vieles mehr. Alles, was unser Gott sagt, ist Sünde. Jesus ist unser Mittelpunkt und ihn sollen wir ausstrahlen. Wir werden hier auf Erden die Liebe unseres Gottes in ihrer Gänze gar nicht erfassen können. Und Paulus schreibt in Ephesern, ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß, also die Länge, die Breite, die Höhe, die Tiefe, das gesamte Ausmaß dieser gewaltigen Liebe erfahren, die wir doch mit unserem Verstand niemals erfassen können. Und dann wird diese göttliche Liebe euch immer mehr und mehr erfüllen. Wir wissen ja, das Größte ist die Liebe und die muss in uns sein. Und diese Liebe, meine Geschwister, ist so stark, dass wir selbst unsere Feinde lieben können. Und Jesus macht das ja sehr deutlich. Er sagt, Wenn die eine auf die eine Backe schlägt, dann sollst du die andere auch noch hinhalten. Ich weiß nicht, ob wir dazu bereit sind. Aber Jesus sagt, wir sollen das. Und ich habe mir vorgenommen, ich will das tun. Ich will genau das machen, was der Herr sagt. Und dann erlebe ich seine Herrlichkeit. Ich erlebe seine Liebe. Seine Liebe wird in mir erweckt, dadurch, dass ich die Liebe tätig werden lasse. Ja? Wir werden hier auf Erden die Liebe unseres Gottes ja in ihrer Gänze ja gar nicht erfahren können. Preis dem Herrn. Obwohl unser Verstand diese Liebe nicht fassen kann, hat Gott uns sein Wort hinterlassen, das sich selber erklärt. Wer eifrig in der Bibel liest, wird feststellen, dass das Evangelium der Wahrheit entsprechen muss. Es gibt gar keine andere Lösung. Das Wort Gottes ist so umfassend, es ist so gewaltig. Ja, es gibt über 3000 Prophezeiungen in der Bibel. Das heißt, dass etwas prophezeit wird, was in der Zukunft eintreten wird. Es gibt kein Buch in der ganzen Welt, wo das hinterlassen ist. Kein Buch. Nur die Bibel. Und es ist alles buchstäblich eingetroffen. Ich werde einiges natürlich auch in Bezug auf Ostern jetzt hier mit euch teilen. In Matthäus 26 steht die Begebenheit von der Salbung durch Maria Magdalena in Bethanien, 6 Tage vor dem Passafest. Das Ölfläschchen war überaus kostbar. Das, was sie hatte, müssen wir uns überlegen. Manche Leute haben solch ein Ölfläschchen als Erbe für sich irgendwo eingeschlossen und so gewaltig, so teuer und kostbar war diese Flasche. Das Glas der Flasche war verlötet und so konnte sich das Aroma unendlich lange halten. Es hatte einen Wert, der ungefähr dem Jahresgehalt, müssen wir uns mal vorstellen, dem Jahresgehalt eines Tagelöhners entsprach. Gewaltig. Und das regte Judas Ischariot, der die Kasse ja verwaltete, auf. Und die anderen Jünger ließen sich davon anstecken. Wie kann man diese Flasche öffnen? Die Gier nach irdischen Gütern hatte ihr Herz vergiftet. Und man wird Judas Ischariot gar nicht so richtig schlau. Was wollte er? Wollte er Jesus wirklich ans Kreuz bringen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Judas hat Jesus konfrontiert, so, dass er dachte, jetzt muss Jesus zeigen, dass er die Vollmacht hat. Und als er merkte, dass Jesus nicht dagegen anging, sondern dass er wirklich sich verurteilen ließ und sogar den Weg zum Kreuzen wagte, da hat Judas Ischariot ausgeschaltet. Das hätte er nicht gedacht. Und er merkte, welche eine Schuld er auf sich geladen hat und hat sich dann selber erhängt. Ja. Wir sehen, wie schlimm die Gier das Herz verblendet. Vielleicht dachte er auch, Jesus in seiner wahren Berufung zu zwingen, sich angesichts der Ausweglosigkeit vor der Niederträchtigkeit des Klerus als der König der Juden zu offenbaren. Ja, da hatte er sich geirrt. Das verhärtete Herz ist das Schlimmste, was es auf Erden gibt, meine Geschwister. Dafür müssen wir uns bewahren, dass unser Herz immer weich bleibt in Bezug auf Jesus. Ja. Und so konnte eben, wie gesagt, der Satan Besitz von Judas ergreifen. Und es sah so aus, als ob Satan auch Besitz von Jesus ergreifen würde. aber es sah nur so aus. Und danach, als das geschehen war, reitet Jesus auf einem Esel nach Jerusalem. Ihr kennt ja auch diese Geschichte. Die Menge jubelt, sie will Jesus dazu treiben, sich als königlichen Sieger küren zu lassen. Doch Könige, die ritten stets auf einem stolzen Ross, ihr Reich ein, mit einem königlichen Herold und Fanfarenbläsern und. Und Jesus, er verkehrt dieses Ritual ins Gegenteil. Er gebraucht einen Esel, und zwar sogar ein Eselfohlen, auf dem noch niemand geritten war. Und der gehörte ihm nicht einmal selber, sondern er musste nach Gebrauch wieder zurückgebracht werden. Ja, also das sind schon Geschichten, mein lieber Mann. Was für ein König, ohne Krone, ohne Schwert, ohne irdischen Glanz. Ja. Keinen roten Teppich, sondern die einfachen Gewänder der Pilger, keine Fanfaren, sondern das Rufen von Kindern. Kinder haben Jesus zugejubelt. Er hat kein Schloss, er hat keine Diener, er selber will dienen. Jesus hat allen gedient. Er hat nicht mal ein Haus, er geht von einem Ort zum anderen, er ist arm, jedoch sein Herz ist reich. Er liebt die Menschen. Seine Liebe ist so groß und so mächtig, und hier erfüllte sich die Prophetie aus Zacharia 9, die Erfüllung dieser Verheißung geschieht ja durch den Leidensweg Jesu. Das ist, freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Euer König kommt zu euch, er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern er reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Und stellt euch vor, diese buchstäbliche Verheißung ist 500 Jahre, bevor es geschehen ist, geweissagt worden durch den Propheten Zacharia. Ja, und im Psalm 22 steht, wende dich jetzt nicht ab von mir, groß ist meine Angst, weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Das ist auf Jesus hin prophezeit worden. Viele Feinde kesseln mich ein, sie umringen mich wie wilde Stiere, sie reißen ihr Maul auf wie brüllende Löwen, die ihre Beute zerfleischen. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert, und alle meine Knochen lösen sich voneinander. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine Kraft ist dahin. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du lässt mich im Tode versinken. Eine Meute übler Verbrecher umkreist mich, gierig wie wildernde Hunde. Hände starren mich an, diese schaulustigen Gaffer. Und schon teilen sie meine Kleider unter sich und losen um mein Gewand. Genau das ist später dann geschehen. Oder Psalm 55. Wäre es mein Feind, der mich verhöhnt, dann könnte ich es doch ertragen. Würde mein erbitterter Gegner sich über mich erheben, wüsste ich ihm aus dem Weg zu gehen. Aber du bist es, mein Vertrauter, mein bester und engster Freund. Ich meine, Johannes gehörte zu den engsten Verbündeten mit Jesus, einer der 12 Leute, die ganz eng mit Jesus verbunden waren. Wie schön war es, als wir noch unsere Gedanken austauschen konnten, während wir mit anderen Pilgern auf dem Weg zum Tempel waren. Aber er wurde zum Verräter. Ja. Wie schlimm muss es sein, wenn Menschen sich von Jesus entfernen. Wir können das jetzt auch sehen, da in der Ukraine. Sag mal, wie kommt ein Mann wie Putin dazu, Tausende seiner eigenen Leute umzubringen? Und Tausende aus der Ukraine, alles zu töten. Was soll das? Sag mal, der muss doch nicht ganz frisch im Kopf sein, oder? Der Mann ist verblendet durch den Teufel. Und er kann gar nicht aufhören. Wie soll er aufhören? Wir beten jeden Tag, wir haben ja immer früh gebetet und nachmittags nochmal. Wir beten und rufen, lieber Herr, bitte, bitte, lass den Putin verschwinden, wie auch immer, damit endlich dieser Krieg aufhört. Ja. Aber wie gesagt, die psychischen Leiden Christi begann ja in Gethsemane. Lukas ist der Einzige, der es erwähnt. Und er sagt, und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger in Gethsemane. Es wurde aber sein Fleisch, sein Schweiß, wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Also, Jesus hat so geschwitzt, Blut und Wasser, steht geschrieben. Ja, obwohl es ganz selten ist, so ist das Phänomen von blutigem Schweiß, die sogenannte Hämatidrosis, das ist medizinisch gut dokumentiert. Sowas gibt es. Unter hohem, unter höchstem emotionalem Stress können ganz winzige Kapillaren in den Schweißdrüsen aufbrechen. Und auf diese Weise Blut mit Schweiß zusammenmischen. Und für diesen Prozess konnte nur eine äußerste seelische Spannung, ein Schock sozusagen, verantwortlich sein. Und dann wird hier deutlich, was unser Herr durchgemacht haben muss. Was hat er durchgemacht? Nun könnte man sagen, ja, der hat Angst gehabt vor der Kreuzigung. Das hier, da bin ich anderer Meinung. Jesus, er hat nicht davor Angst gehabt, dass man ihm Nägel in die Hand, in die Hände schlug. Das war nicht die Angst unseres Herrn. Wisst ihr, wovor der Herr Angst hatte? Dass er vom Vater getrennt wird. Er wusste, dass die Sünde der ganzen Welt auf ihn genommen würde und dass der Vater sich dann von ihm trennen musste. Das hat er gewusst. Und die Trennung vom Vater, das war für ihn das Schlimmste, was Jesus sich vorstellen konnte. Und darum war er auch so in außergewöhnlich seelischer Not. Ja, das können wir also uns, glaube ich, in der Form gar nicht so vorstellen. Nach der Verhaftung in der Mitte der Nacht wurde Jesus vor den Sanhedrin und vor den hohen Priester Kaiphas gebracht. Und hier ist es, wo das erste physische Trauma ihm zugefügt wurde. Ein Soldat schlug Jesus in das Gesicht, damit er still blieb, während er vor Kaiphas da befragt wurde. Die Schlosswachen verbanden ihm dann die Augen, verspotteten ihn höhnisch, damit jeder von ihnen identifizierte, während sie vorübergingen. Dann spuckten sie auf ihn und schlugen ihn ins Angesicht. Was hat unser Herr da alles über sich ergehen lassen? Am Morgen verprügelt und mit blauen Flecken, ohne etwas zu trinken und von einer schlaflosen Nacht völlig erschöpft, wird Jesus dann nach Jerusalem zum Prätorium in der Festung Antonia gebracht. dem Regierungssitz des Bevollmächtigten von Judäa, nämlich Pontius Pilatus. Und Pilatus versucht dann die Verantwortung an Herodes Antipas, den Tetrarchen von Judäa, abzuschieben. Doch Herodes schickt ihn ja wieder zu Pilatus zurück, macht sich auch lustig über Jesus. Er wollte ja von Jesus einiges hören, ne? Wie, was für Wunder er täte und so weiter. Aber Jesus hat auf nichts geantwortet, dem Herodes gegenüber. Und da war er so sprachlos, wusste gar nicht, wie er damit umgehen. Hat dann Jesus auch verspottet, hat ihm einen roten Mantel umgehängt, so getan. Ja, du bist der König. Es war anschließend als Antwort auf die Schreie der Horde, dass Pilatus anordnete, Barabbas freizugeben und Jesus zur Auspeitschung und Kreuzung zu verurteilen. Ja, das war das gewaltige, der gewaltig schlimme Prozess, ja, der dazu dann führte, dass man Jesus zur Kreuzigung freigab. Aber bevor er gekreuzigt wurde, wurde er ja noch gegeißelt. Und wir müssen uns das mal vorstellen. Da wird Jesus für die Geißelung vorbereitet, er wird seiner Kleider entledigt, seine Hände werden über seinem Kopf an einen Pfosten gebunden. Der römische Legionär erschreitet mit einer kurzen Peitsche, dem sogenannten Flagrum, das bestand aus Lederriemen, in die Eisen- und Bleisplitter eingewoben waren. Und die schwere Peitsche wird mit voller Gewalt immer wieder über Jesus, ja, über seine Schultern, über seinen Rücken, über seine Beine geschlagen. Ja, zuerst schneiden sich die schweren Lederriemen nur durch die Haut. Der Rücken wird regelrecht zerfetzt. Alles ist voll Blut. Zuletzt hängt die Haut in langen Stücken am Rücken herunter. Meine Geschwister, wir können uns das nicht vorstellen, was Jesus für uns gelitten hat. Die Geißelung wird kurz vor dem Tod des Gepeinigten dann beendet. Und der halb in Ohnmacht fallende Jesus wird losgebunden, auf den Steinboden fallen gelassen, in sein eigenes Blut hinein. Und die römischen Soldaten, die sehen einen großen Witz in ihrem provinziellen Juden, der behauptet, ein König zu sein. Ha, 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 er will ein König sein, da liegt er im Blut. Ja, so hat Jesus das gemacht. Sie werfen eine Robe über seine Schulter, stellen einen Stock in seine Hand, als ein Zepter, sie gebraucht schließlich noch eine Krone, um ihr Hohnbild zu vollenden. Aber da gab's keine Krone, sondern ein kleines Bündel flexibler Zweige mit langen Dornen. Weiterhin für Feuerholz wurde das verwendet. Das wird zur Form einer Krone geflochten. Und diese wird auf die Kopfhaut Jesu gedrückt. Wieder blutet es stark. Die Kopfhaut ist einer der am meisten mit Blutgefäßen angereicherten Bereiche unseres Körpers. Und nach einer Verspottung und den Schlägen in das Gesicht nehmen die Soldaten den Stock aus seiner Hand und schlagen ihn nochmal auf den Kopf, damit die Dornen noch tiefer in seine Kopfhaut eindringen. Zuletzt werden sie ihres sadistischen Spiels müde. Und die Robe wird dann vom Rücken gerissen. Und diese war ja schon in den Wunden an Blut und Sehung angeklebt, ja. Und solches Entfernen, wenn Blut angeklebt ist, ja, und dann wird das wieder weggerissen, ne. Also es verursacht qualvolle Schmerzen. Fast als ob er wieder geschlagen würde. Und die Wunden beginnen dann wieder neu zu bluten. Ich glaube, meine Geschwister, dass wir das, was Jesus da durchmachen musste und was sie alles mit Jesus getrieben hatten, ja, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und die Leute haben das gemacht, weil sie vom Satan getrieben wurden. Der Teufel wollte den Sohn Gottes, er wusste ja, er ist der Sohn Gottes, den wollte der Teufel vernichten. Und er dachte, Jesus würde auf diese Weise und Weise vernichtet werden. Und darum hat der Teufel alles dran gesetzt, auch diese Menschen so zu verführen, Jesus zu quälen. Ganz furchtbar. Mehrere hundert Meter war ja der Weg lang nach Golgatha. Und Jesus wird wieder bis auf ein Lendentuch ausgezogen. Die Kreuzigung beginnt. Jesus wird mit Myrrhe gemischter Wein angeboten. Ja, es war so eine sanfte und, wie soll ich sagen, schmerzstillende Mischung, die man Jesus da reichte. Aber Jesus weigert sich zu trinken. Er will keine Schmerzen, Linderung. Er will die Schmerzen aushalten. Es wird angeordnet, dass Simon, der das Kreuz zum Richtplatz antragen musste, nachdem Jesus da zusammengebrochen war, er musste den Kreuzesquerbalken, das sogenannte Pardibulum, auf den Boden stellen. Und Jesus wurde auf das Holz geworfen. Und der Legionär treibt schwere, viereckige, gehämmerte Eisennägel durch die beiden Handgelenke Jesu tief in das Holz hinein. Der Querbalken wird dann hochgehoben und die Schrift wird darauf gesetzt, die Pilatus vorher anfertigen ließ, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und so wird Jesus ans Kreuz genagelt und dann wird noch ein größerer Nagel durch die übereinandergelegten Fußrücken getrieben. Diese Nägel, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie die früher so gearbeitet wurden, sondern viereckige, fürchterliche Marterwerkzeuge. Und was für einen qualvollen Schmerz muss Jesus erlitten haben, als sie dann eben das durch die Füße auch noch hindurchschlugen. Ja, es war so, dieser feurige Schmerz, der ging von den Fingern über die Arme, um dann geradezu im Gehirn zu explodieren. Wenn er sich hochdrückt, um diese dehnende Qual zu vermeiden, stellt sich sein volles Gewicht auf den Nagel, der durch die Nerven zwischen den Mittelfußknochen der Füße reißt. Müssen wir uns mal vorstellen, wenn Jesus sich bewegt hatte am Kreuz, was für fürchterliche Schmerzen das verursacht hat, dann fegen da die Arme ermüden, große Wellen von Krämpfen über die Muskeln. Es ergeben sich erbarmungslos klopfende Schmerzen für unseren Herrn. Jesus kann sich jetzt nicht mehr hochdrücken. Die Muskeln an der Brustwand sind außerstande, sich zu bewegen. Luft kann zwar in die Lungen eingesogen werden, aber Jesus kann nicht richtig ausatmen. Das ist sich am Kreuz in der Form, wie Jesus da gekreuzigt wurde, gar nicht machen. Er kämpft, um sich anzuheben, so dass er kurz Atem holen kann. Jesus muss sich nach unten drücken, um überhaupt ausatmen zu können. Ja, während dieser Zeit mag Jesus die sieben kurzen Botschaften, die uns dann hinterlassen sind, unter schlimmsten Schmerzen, müssen wir uns mal vorstellen, unter schlimmsten Schmerzen hervorgebracht haben. Da werden die sieben Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, die werden uns hinterlassen. Während die römischen Soldaten sich um sein nahtloses Obergewand da würfelten und darum stritten, wer das kriegt, da ruft Jesus aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und nachdem ihn beide Delinquenten neben ihm verspottet haben, es waren ja zwei, die mit ihm gekreuzigt wurden, erkennt der Rechte, dass er es mit dem Sohn Gottes zu tun hat und er bittet um Gnade. Und Jesus, er antwortet und sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das sagt Jesus, wo er so furchtbare Schmerzen zu erleiden hatte. Das müssen wir uns mal vorstellen. Und den Untersehen auf den vollen Kummer, voller Kummer dastehen. Und Johannes sieht das ja alles, kriegt das alles mit, war ja einer der engsten Jünger Jesu. Und die Mutter Jesu, die Maria, die stand da neben dem Johannes. Und dann sagt Jesus noch, siehe, das ist jetzt sofort deine Mutter. Jesus sorgt doch dafür, dass der Johannes eine Mutter bekommt und die Mutter Jesu, dass sie durch Johannes eben dann versorgt würde. Das muss man sich vorstellen. Jesus furchtbaren Schmerz sieht er und kümmert sich sogar um die Maria und um den Johannes. Ja, ganz schlimm. Und dann sagt Jesus, siehe deine Mutter. Und auf Maria seine Mutter sehen, sprach er, Frau, siehe, das ist jetzt dein Sohn. Und wisst ihr, was da passierte? Da lag. Mit einem Mal verdunkelte sich die Sonne. 3 Stunden Dunkelheit. Können wir uns das vorstellen? Was ist in dieser Dunkelheit passiert? Meine Geschwister, das ist gerade das, wovor Jesus solche Furcht und Angst hatte. Die Schuld der gesamten Menschheit wurde auf ihn gelegt. Er war der Verfluchteste aller Menschen in dem Moment, als die ganze Sünde auf ihm lag. Das war so schlimm, das war so furchtbar, dass die Sonne sich verdunkelte. Und es dauerte 3 Stunden. Und nachdem diese 3 Stunden um waren, wisst ihr, was da los war? Da war die Sünde der gesamten Menschheit getilgt. Innerhalb von 3 Stunden war die Sünde der gesamten Menschheit weg. Beglichen. Alle Menschen der Welt können zu Jesus kommen und erlöst werden. Alle Menschen der Welt. Und Jesus hat das alles erlitten und über sich ergehen lassen. Ja, wie gesagt, im Psalm 22, Matthäus 27 und Markus 15 steht, ich bin wie Wasser ausgeschüttet und alle meine Knochen sind ausgerenkt. Mein Herz ist wie Wachs, es ist in der Mitte von meinen Gedärmen geschmolzen. Ja, meine Geschwister, so schlimm war es um Jesus. Und als dann mit einem Mal die Sonne wieder aufging, die Sünde der gesamten Menschheit getilgt war, da sagt Jesus, mich dürstet. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, so heißt es im Johannes 8, also im Psalm 22 nochmal. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Und hier sagt dann Jesus, nachdem das sich erfüllte aus Psalm 22, sagt er, mich dürstet. Nun spürt der Herr, dass sein Körper stirbt. Jesus kann fühlen, wie der Tod an seinen Körper heranschleicht. Er ruft möglicherweise nur wenig mehr als ein gefoltertes Geflüster jetzt. Es ist vollbracht. Vorher, als die Dunkelheit begann, schrie Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nach 3 Stunden war der ganze Fluch vorbei. Alles war vorbei. Und Jesus, er konnte rufen am Kreuz, es ist vollbracht! Und sagte dann noch, Vater, bevor er den letzten Atemzug vollzog. Vater. Jetzt konnte er wieder Vater sagen. Jetzt war der Vater wieder, war wieder mit dem Vater verbunden, weil die Sünde der ganzen Welt war getilgt. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Meine geliebten Geschwister, jetzt sind wir gefordert. Geliebte, lasst euch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern je mehr ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit frohlocken könnt. Selig seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen geschmäht werdet. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlässert, aber bei euch ist der Herr gepriesen. Meine Geschwister, ich muss euch sagen, diese Schmerzen und dieses Leiden Jesu, das habe ich so in mich hineingenommen, muss ich sagen. Bin davon so, mir kamen die Tränen, also so etwas, so was Gewaltiges. Ja. Und wenn ich jetzt mein Leiden angucke, also ehrlich, das ist doch überhaupt nichts. Ja. Und ich kann meine Leiden ertragen, kann fröhlich sein, kann dem Herrn danken für alles, was er für mich getan hat. Ich bin frei von jeder Sünde. Jeden Augenblick kann der Herr wiederkommen, das wissen wir. Und wenn der Herr wiederkommt, dann holt er uns heim. Wir sind seine Braut. Er holt uns heim, bevor dann die fürchterliche Gerichtszeit über diese Erde kommt. 1. Thessalonicher steht, es gibt noch jemanden, der das aufhält, dass der Antichrist kommt. Und wisst ihr, wer das ist, der das aufhält? Das sind wir. Das ist der Heilige Geist. Wenn wir zum Himmel aufgefahren sind, dann ist der Weg frei für den Teufel und für den Antichristen. Und dann kann er sein fürchterliches Gericht über diese Erde, das 2x3,5 Jahre gehen wird, das kann er dann ausüben. Meine Geschwister, die Gerichtszeit, ich denke mal, dass das alles jetzt kurz bevorsteht. Wir sind ziemlich am Ende der Weltgeschichte. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich weiß es nicht, kann uns nicht beschwören. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir am Ende angekommen sind. Wir bedenken, diese Gerichtswehe, diese Pandemie, es hat es noch nie vorher gegeben, dass die ganze Welt von dieser Pandemie erfasst wurde. Hat es noch nie gegeben. Einmalig. Ich glaube, das ist eine Gerichtswehe, die das Gericht, das auf uns, das kommen wird, schon ankündigt. Aber ist es nicht herrlich? Wir als Gemeinde Jesu, wir als Braut Christi, wir werden vorher entrückt. Halleluja, ich bin so dankbar. Jeden Tag erwarte ich, ich habe sowieso hier in der Welt nicht mehr zu erwarten und will auch gar nichts von der Welt. Wenn mit meiner Rose bin ich natürlich eng verbunden, das ist klar. Das ist auch schön so, dass ich sie noch habe. Sie hilft mir natürlich auch immer noch. Geht einkaufen und so weiter, was ich ja in der Form gar nicht mehr kann. Aber trotz allem, was die Welt anbelangt, habe ich nach keiner Seite hin in irgendeiner Weise irgendeine Bindung. Ich bin frei. Halleluja. Und frei von jeder Sünde. Und darum rufe ich den Herrn auch jeden Tag an und sage, Herr, befreie mich von allem Staub, der mir irgendwie so anfallen kann in dieser Welt. Ich will vollkommen frei sein von jeder Schuld. Und wenn dann der Herr wiederkommt, dann wäre ich, und ihr auch, dann wären wir zusammen entrückt. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht eine herrliche Zukunft, die wir haben? und die steht kurz bevor. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann werden wir in der Herrlichkeit Gottes sein. Und diese Herrlichkeit hört niemals auf. Wir können uns nicht vorstellen, wie herrlich das sein wird. Meine Geschwister, denkt dran, dass wir diese Zukunftsperspektive, die der Herr uns schenkt, dass wir die nie aus den Augen verlieren. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Die Herrlichkeit Jesu in seiner ganzen Fülle. Und wisst ihr, was so schön ist? Dass wir mit Jesus so eng verbunden sind, wir können es noch gar nicht vorstellen. Wir sind ja jetzt schon mit ihm verbunden durch den Geist Gottes, der in uns ist. Und so werden wir einmal mit dem Herrn auch in der Ewigkeit verbunden sein. Wenn wir ihn sehen, wir einen neuen Leib haben, können wir uns alles gar nicht so vorstellen. Und das hat der Herr alles am Kreuz für uns erworben. Und darum feiern wir Ostern. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Preis dem Herrn. Lieber Herr, ich danke dir für meine kostbaren Geschwister. Ich danke dir, dass wir einander haben. Ich danke dir, dass jeder von uns mit dir so eng verbunden ist. Herr, und dass wir einmal in deiner Herrlichkeit sein werden. Und so segne ich meine Geschwister, Herr, dass wir uns von jeder Schuld in dieser Welt bewahren lassen, Herr. Dass wir rein bleiben, um dir entgegengerückt zu werden in deine Herrlichkeit hinein. Ich danke dir, Jesus, dass du uns dazu die Gnade schenkst, dass du uns jeden Tag aufs Neue immer wieder führst und leitest und inspirierst, deine Herrlichkeit offenbarst, dein herrliches Licht in uns aufstrahlen lässt, dass wir das hineinstrahlen lassen können in die Finsternis dieser Zeit. Halleluja. Amen.